Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SRG Jam. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Goos. Heute präsentiere ich Ihnen das Album der Woche. Das ist die Band Schrottgrenze aus Hamburg, die jetzt aktuell ihr Album Das Universum ist nicht binär veröffentlicht haben. Wir werden heute in diese Platte reinhören und können das Ganze sehr schön einbetten in ein Interview, das ich mit Saskia Lavoe geführt habe. Und Saskia ist die Sängerin und Frontfrau von Schrottgrenze. Zum Einstieg hören wir erstmal den Eröffnungssong, ist auch gleichzeitig das Titelstück Das Universum ist nicht binär. Das Universum ist nicht binär, das Titelstück des neuen Schrottgrenze-Albums. Und ich habe jetzt hier im Gespräch Saskia Lavoe, die Sängerin der Band. Saskia, ihr habt jetzt ja aktuell euer neues Album veröffentlicht. Das Universum ist nicht binär. Wie sieht der Arbeitsprozess bei Schrottgrenze aus?
Unsere Arbeitsweise ist generell eigentlich eine ganz klassische. Das heißt, wir proben zusammen. Jede Person bringt Ideen mit, also musikalische Ideen meistens. Und wir feilen zusammen daran rum, solange bis wir das Gefühl haben, da entsteht jetzt ein fertiges Stück. Und bei dieser Platte war es noch ein bisschen anders, weil ja auch Corona war. Das heißt, wir waren auch voneinander getrennt für eine relativ lange Zeit in den Lockdowns und so und haben dann uns Sachen geschickt, die wir zu Hause aufgenommen haben. Und sind dann zu einem späteren Zeitpunkt erst zusammengekommen und haben mit den Demos, würde ich sagen, die wir da gemacht haben, dann geprobt.
Und spielt ihr Stücke auch schon live, bevor sie dann komplett fertig sind?
Ja, also wir haben tatsächlich die Stücke von dieser Platte auch im Frühjahr letzten Jahres schon bei Konzerten gespielt. Das haben wir uns bei den letzten beiden Platten angewöhnt, weil wir gemerkt haben, dass die Stücke dann nochmal wachsen, indem wir sie live einem Publikum präsentieren und wir dann auch merken, was float schon, was float noch nicht, wo sind Stellen, wo man als Band vielleicht unsicher ist oder Stücke, die vom Groove her noch nicht funktionieren und solche Fragen, ne? Kann man live gut klären.
Schreibst du alle Texte oder ist das auch Gemeinschaftsarbeit?
Also ich schreibe einen Großteil der Texte und wir setzen uns dann aber auch immer gemeinsam, auch bei den Proben nochmal hin und sprechen die Texte durch, sprechen über Feinheiten, ob irgendwie, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben ja oft das Thema Gender gehabt jetzt auf der aktuellen Platte. Wenn Inhalte dann zu akademisch formuliert sind oder so von meiner Seite aus, ne, dann kommt schon mal eine Rückmeldung von der Band, hey, das verstehen wir nicht oder das verstehen andere bestimmt nicht, die sich jetzt nicht so lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann feilen wir da nochmal gemeinsam dran. Und es gibt auch so einen Bekanntenkreis von KünstlerInnen, denen ich die Sachen schicke und wir uns auch darüber austauschen, gegenseitig auch Musik von den anderen, die ich dann zu hören kriege, wo ich dann nach meiner Meinung gefragt werde oder so. Also da gibt es immer schon viel Austausch.
Hast du denn einen akademischen Hintergrund? Also im Song Traurige Träume wird ja Ernst Bloch erwähnt oder es gibt in einem anderen Song das Wort dekonstruieren und das sind jetzt ja nicht so gängige Pop-Text-Bausteine.
Ja, also ich habe sehr lange studiert, das hat sicherlich auch damit zu tun. Ich habe mal Kulturanthropologie, einen Magister gemacht und später dann auch nochmal soziale Arbeit studiert und so und im Zuge auch, sagen wir mal, ich habe sehr viel Hamburger Schule Sachen gehört, ne? Auch da gibt es ja sehr akademische Texter und Texterinnen und mir ist das nicht so fremd, wie es dann manchmal vielleicht im Mainstream-Pop angesehen ist, Fremdworte zu benutzen oder so. Ich finde es aber auch nicht gut, von meiner Seite aus jetzt akademische Formulierungen über die Maßen zu benutzen, denn es schließt auch Leute aus, es schließt ZuhörerInnen aus, die diese Vorbildung nicht haben. Und deswegen gucken wir immer, wie kann man vielleicht die Erklärung vorweg geben, also im Stück, sodass die Nachfrage sozusagen obsolet wird.
In meinem Infotext zum Album stand, dass ihr vereinbart habt, nur ein Liebeslied pro Platte zu schreiben. In diesem Fall ist das der Song Immer für dich da. Was ist der Hintergrund dieser Einschränkung?
Es ist, glaube ich, einfach dahingehend gedacht, dass wir auch schon die 10. Platte jetzt gemacht haben und auf unseren früheren Platten sich sehr, sehr viele Love-Songs befinden und es allgemein im Pop und Rock extrem viele Love-Songs gibt. Und daher gibt es so ein bisschen den Anspruch, Abwechslung reinzubringen, so würde ich das formulieren.
Immer für dich da ist jetzt ja kein typisches Liebeslied, also Herzschmerz, Sehnsucht, unerfüllte Liebe, sondern es ist schon ein empowernder Song, also eine Bekräftigung, eine Bestätigung.
Genau, das ist so ein bisschen mein Wunsch gewesen, dass natürlich meiner liebsten Person so einen Song zu schreiben, gerade nach einer relativ harten Zeit wie die Corona-Zeit, war das in meinem Bewusstsein nochmal so drin, wie wichtig eigentlich die Beziehungen im Nahbereich sind. Ne? Also es ist ja eigentlich auch egal, ob das jetzt Familie, Wahlfamilie, FreundInnen oder PartnerInnen ist. Wir waren doch alle sehr aufeinander oder sind es nach wie vor aufeinander angewiesen, um durch diese Krisen zu kommen. Und von daher hatte ich diese Perspektive für einen Love-Song oder für einen Liebessong mal als wichtig empfunden.
Immer für dich da. Das ist also sozusagen das offizielle Liebeslied auf der aktuellen Schrottgrenze-CD. Und hier geht's weiter mit dem Interview mit Sängerin Saskia Lavoe. Du hast vorhin gesagt, das Thema Gender ist sehr wichtig auf dem neuen Album. Das steckt ja auch schon im Titel. Das Universum ist nicht binär. Im Vorfeld wurde das Album als Abschluss der queeren Trilogie angekündigt. Ist das tatsächlich jetzt auch ein Abschluss mit dem Thema? Das stelle ich mir eher schwierig vor.
Nee, also ganz so ist es nicht gedacht. Also es ist kein Abschluss, kein Bruch mit den queer-feministischen Inhalten. Die werden uns bestimmt in Zukunft auch noch beschäftigen. Aber dennoch empfanden wir es als Band so, dass die letzten drei Alben, also Glitzer auf Beton, Alles zerpflücken und das neue Album, Das Universum ist nicht binär, tatsächlich drei Platten sind, die sowohl musikalisch als auch inhaltlich sehr stark ineinander greifen. Also es fing an mit quasi der Coming-Out-Platte Glitzer auf Beton, die so einen sehr Jangle-Pop-College-Rock-artigen Sound hatte, über die sehr viel roughere und politischere Platte Alles zerpflücken, die fast wie so eine Live-Platte eingespielt war. Und jetzt die dritte Platte ist eigentlich eine sehr vergleichsweise opulente Produktion, ne, mit vielen Synthesizer, mit sehr viel Chören, mit einer sehr umfangreichen Tontechnik auch, die Oliver Zülch betreut hat. Das ist der Mischer von den Ärzten und The Nordwist. Von daher war es für uns eigentlich eine Entwicklung, von der ersten bis zur dritten Platte so eine Steigerung zu erzeugen und auch thematisch jetzt beim Thema geschlechtliche Selbstbestimmung sozusagen nochmal ein thematisches Plateau erreicht zu haben, was die queeren Thematiken eigentlich alle sehr, sehr stark umfasst, würde ich sagen.
Von außen betrachtet bist du ja das Aushängeschild der Band, besonders auch was diese Gender-Thematik betrifft. Wie ist das für die ganze Band denn zum Thema geworden? Gibt es da einen Weg, den ihr zusammengegangen seid? Wie ist das für die ganze Band zu einem Thema geworden? Seid ihr da zusammen auch einen Weg gegangen?
Ja, also die Band, wir sind ja alle schon sehr lange sehr gut befreundet. Das heißt, die Band hat sozusagen meine queere Entwicklung, meine queere Emanzipation auch immer sehr, sehr nah mitverfolgt und hat auch immer sehr starken Anteil gehabt an der Szenearbeit, die ich zum Teil vielleicht angeschoben habe, wo die anderen sich aber auch beteiligt haben. Ne? Also will sagen, die waren immer mit dabei, wenn Konzerte waren und Veranstaltungen waren, die ich ausgerichtet habe, die halt explizit queer gelabelt waren und haben sich mit den Themen eben auch über Jahre beschäftigt und haben dann auch irgendwann den Wunsch geäußert. Ich war da eher zurückhaltend, muss ich sagen, weil ich wollte der Band auch nie einen Stempel aufdrücken oder so, sondern die Band hat ja tatsächlich von sich aus 2017 bei Glitzer auf Beton, als wir das erste Album in der Konstellation gemacht haben, gesagt, dass sie gerne die queeren Themen auch auf Platte besingen würde und zum Kernthema machen würde. Und dann haben wir das gemeinsam in Angriff genommen. Natürlich hätte ich das ohne die Zustimmung meiner Mitmusiker auch nicht gemacht, denn die Band gibt es ja schon jetzt fast 29 Jahre. Das ist nicht unbedingt mein alleiniges Baby sozusagen, sondern das ist natürlich das Outlet von uns allen. Ne? Und von daher beschließen wir sowas immer gemeinsam.
Ein Song auf der neuen Platte heißt Dysphorie. Kannst du uns den Begriff erklären?
Ja, Dysphorie ist ein Begriff, der also hier im Speziellen auf Geschlechterdysphorie fokussiert ist. Das heißt, Transpersonen wie mich, wie ich zum Beispiel, haben eben das Problem, dass sie gesellschaftlich häufig in ihrer Geschlechtlichkeit nicht anerkannt werden. Zum Beispiel habe ich eine sehr tiefe Stimme, was viele Menschen auf die Idee bringt, dass ich keine Frau sein könnte. Solche, ich sag mal, kognitiven Verzerrungen bringen halt dauerhafte, lebenslange Probleme mit sich, die zu ganz, ganz schweren psychischen Belastungen führen. Und genau, über diese ganzen Umstände und Problematiken, die überwiegend trans- und nicht-binäre Personen haben, haben wir eben diesen Song geschrieben, in dem auch szenisch vieles dargestellt wird, ne? Also beispielsweise auch die Gutachten, die im transsexuellen Gesetz notwendig sind, um den Geschlechtseintrag zu ändern, wo du dich als Person komplett offenlegen musst, wo du psychologische Gutachten absolvieren musst mit sehr, sehr intimen und entwürdigenden Fragen. Bis hin auch zu Problemen in der Arbeitswelt oder Probleme mit Familie natürlich ganz zentral. Genau, das ist also ein sehr, sehr umfassendes Thema für Personen, die trans sind.
Bekommt ihr von Fans und vom Publikum auch Feedback zu euren Themen?
Natürlich. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Personen aus der queeren Community vor der Bühne gehabt, aufgrund der Themen, die wir besingen. Das ist auch etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht. Wir kriegen auch viel Feedback von erstaunlicherweise von PädagogInnen, die unsere Songs im Unterricht nutzen, um Themen zu veranschaulichen oder um ihren SchülerInnen Sachen aufzuzeigen. Und es gibt natürlich auch Hate, ne? Also jetzt weniger bei den Live-Konzerten, also weniger so vis-à-vis. Da kommen dann schon die Leute, die das auch interessiert oder die es toll finden, die sich empowered fühlen. Aber es gibt natürlich auch im Internet sehr, sehr viel aus der anonymen Masse heraus, was dann total anti-gender, total antifeministisch, anti-queer sich äußert und dann zum Teil auch sehr persönlich wird. Ich denke, das ist ein Los, das sehr, sehr viele Personen im Moment haben im Netz. Das sind nicht nur queere Personen, die von Hass betroffen sind, ne? Das ist auch im speziellen Politikerinnen und verschiedene andere Personengruppen, die natürlich zur Zielscheibe von überwiegend ultrakonservativen oder Rechtsradikalen werden. Ja, aber die meisten Rückmeldungen sind Gott sei Dank positiv, weil auch wir brauchen also ein gewisses Empowerment und irgendwie das Gefühl, dass unser Rock'n'Roll auch was Positives bei den Leuten auslöst. Ne?
Ihr habt ja auf der neuen Platte mit der Sängerin Finna zusammengearbeitet, vorher schon mit Suki. Und in eurem Dunstkreis taucht zum Beispiel auch die Band Station 17 häufiger auf. Gibt es eine musikalische Community, die sich gegenseitig empowert?
Total. Also die Personen, die du aufgezählt hast, Suki und Finna, mit denen arbeiten wir jetzt schon seit einigen Jahren immer wieder eng zusammen, sei es live oder sei es im Studio, auch wechselseitig auf den jeweiligen Platten. Station 17, da hat Hauke, unser Bassist, sehr lange Bass gespielt und ich habe dort sehr lange Schlagzeug gespielt. Da sind wir jetzt seit jüngerer Zeit raus, da wir es einfach nicht mehr schaffen, zwei Bands zu machen, die beide auch einen Anspruch auf ja, eine sehr umfassende Tätigkeit haben. Aber auch da gibt es immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Ich würde sagen, Hauke und ich haben sehr, sehr viel bei Station 17 gelernt. Das ist ja ein Krautrock-Kollektiv, was sehr, sehr frei improvisiert. Also auch ganz anders Musik macht als beispielsweise Schrottgrenze. Dennoch konnten wir da total viel von mitnehmen, ne? Also weil dieses freie Musizieren ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ganz anderer Anspruch. Und das macht einen natürlich auch wieder sicher, wenn man mit einer Band wie Schrottgrenze live spielt, weil man einfach sein Repertoire tatsächlich radikal erweitern konnte.
Es gibt auf dem Album Alles zerpflücken einen Song, Life is Queer, in dem bezeichnest du dich als kritische Männlichkeit. Inwieweit nimmst du dich selbst als Vorbild oder auch als Role Model wahr?
Das kann ich nicht so präzise beantworten. Also was gemeint ist mit der Zeile ist so ein bisschen, wenn die Gesellschaft das nicht packt, mich als Frau wahrzunehmen oder anzuerkennen, dann soll sie es wenigstens im Hinblick darauf tun, dass ich eine kritische Männlichkeit bin. Na, also immer noch mit feministischen Perspektiven ausgestattet, ganz egal, welches Geschlecht man mir zuschreibt. Das ist so der kleinste Anspruch, den ich dann noch sozusagen dahingesetzt habe. Inwieweit ich ein Role Model bin, kann ich nicht sagen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig und vermessen zu sagen, man ist jetzt ein großes Vorbild für andere oder so. Ich kann nur sagen, Ich hatte wenig Vorbilder zu der Zeit, wo ich jung war und angefangen habe, Musik zu machen. Wenig queere Vorbilder in der Musikszene. Und die wenigen, die es gab, ich nenne jetzt mal, also gar nicht mal queer, aber sehr, sehr feministisch, zum Beispiel Bands wie Sonic Youth oder queer angehaucht David Bowie oder so. Und diese Leute waren für mich als Musikerin dementsprechend wichtig, weil es so wenig Vorbilder gab. Heute, die Leute wachsen auf mit sehr, sehr viel mehr Bandbreite an Künstlerinnen, die sich sehr viel sichtbarer queer positionieren und so. Und das ist auch gut so. Und wenn ich da auch ein bisschen was zu beisteuern kann, dann freue ich mich.
Ich habe den Eindruck, dass viele junge Bands sich schon auch mit Gender beschäftigen, sich zum Beispiel als queer feministisch bezeichnen und sich auch kritisch zu bestimmten Themen äußern, während sich ältere Bands da eher schwer tun. Würdest du die Wahrnehmung bestätigen, dass das auch eine Generationsfrage ist?
Das mag sein. Also ich, wie gesagt, ich glaube, die älteren Bands, wozu wir ja auch gehören, sind eben aufgewachsen ohne großartige Role Models in einer, sagen wir mal, wirklich heteronormativen Musik- und Bandlandschaft, die auch zudem noch sehr, sehr männlich dominiert war und ist, ne, muss man auch immer noch anfügen. Und es ist schwer, mit seinen Gewohnheiten zu brechen. Es ist schwer, den Mut zu finden, sich zu Wort zu melden zu einem Thema, mit dem man vielleicht nicht in dem Maße sozialisiert wurde. Das kann ich schon ein Stück weit verstehen. Ich finde, an der jüngeren Generation sieht man eben, was Sichtbarkeit ausmacht, was Empowerment ausmacht, was alles passiert, wenn sozusagen Role Models oder Aktivistinnen für eine große Öffentlichkeit sichtbar sind, beispielsweise in der Klimabewegung oder auch in der queeren Community sieht man das sehr deutlich, wie das in den letzten 10 Jahren sich entfaltet hat, ne? Und wie viele Akteurinnen da jetzt auch einem Massenpublikum bekannt sind. Ja, und ich weiß nicht, wenn die Älteren das nicht schaffen nachzuziehen, dann finde ich das ein Stück weit schade, aber letzten Endes ist es auch immer eine Entscheidung der jeweiligen Personen und die kann man denen nicht abnehmen und es wäre auch vermessen, jetzt zu erwarten, dass alle alles machen und so. Also müssen die Menschen dann selber wissen, ne?
Mir ist noch eine Sache eingefallen zu eurem neuen Album, zum Titel. Das Universum ist nicht binär. Vielleicht kannst du noch was sagen zu diesem binären Denken. Also positiv formuliert haben wir ja jetzt in unserer Gesellschaft eine dualistische Sicht. Also wir brauchen Gegensatzpaare, ja, nein, weiß, schwarz, oben, unten, Mann, Frau.
Gut und böse.
Genau.
Wir spitzen es ja zu auf die binäre Geschlechterordnung, die in neueren, was heißt neueren, auch schon wieder jahrzehntealter Gender Studies als Geschlechterspektrum eigentlich beschrieben wird und also auch belegt ist durch Lebensentwürfe, will heißen, Männer und Frauen sind auch Teil eines großen Geschlechterspektrums und sind gar nicht so stereotypisiert und festgeschrieben, wie wir sie in vielen gesellschaftlichen Kontexten immer noch wahrnehmen. Warum die binäre Geschlechterordnung sich dennoch so hartnäckig hält, ist halt eben auch einfach verknüpft mit einer patriarchalen Macht- und Herrschaftsordnung, die natürlich durch den offenen, spektralen Geschlechterbegriff unweigerlich aufgebrochen wird und dazu führt, dass Macht und Herrschaft eben weitreichender verteilt werden müssen, ne? Und damit müssen Privilegien aufgegeben werden, ne? Und das sieht man bei vielen konservativen oder antiprogressiven Kräften in unserer Gesellschaft, dass davor auch ganz, ganz große Angst besteht und wir erleben jetzt gerade den konservativen Backlash, sicherlich auch im Bundestag demnächst nochmal, wenn das Selbstbestimmungsgesetz zur Sprache kommt. Das bedeutet einfach für verdammt viele ältere Herren auch, dass man irgendwie die eigene Position reflektieren muss, dass man Privilegien nicht mehr so unweigerlich und auf biologistisch natürlicher Weise verteidigt bekommt, wie das bisher der Fall war. Von daher ist das natürlich ein Reizthema. Die Komplexität, um deine Frage nochmal aufzugreifen, von Realitäten kann mit so einem dichotomen, also so einem dualistischen Denken, ganz, ganz selten nur erfasst und abgebildet werden. Auch die Begriffe Gut und Böse, auch das kennen wir aus jüngerer Geschichte, sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist, bildet Realitäten immer nur bedingt ab. Und so ist es eben auch mit der binären Geschlechterordnung. Wir müssen uns unweigerlich an komplexere Betrachtungsweisen gewöhnen, wenn wir den Problemen der Jetztzeit noch gerecht werden wollen als Gesellschaft.
Die nächste Frage kommt vielleicht etwas spät, und zwar geht es um euren Namen. Meine erste Begegnung mit Schrottgrenze ist nicht binär, aber sehr schubladengerecht. Also ich höre den Namen Schrottgrenze, das muss Punk sein, Schublade auf, Schrottgrenze rein. Dann höre ich meinen ersten Song, fängt an mit Ernst Bloch, also Schublade wieder auf, Schrottgrenze raus, neue Schublade suchen. Wo kommt denn dieser Name Schrottgrenze überhaupt her?
Der kommt tatsächlich noch aus unseren reinen Deutschpunk-Zeiten. Als wir uns gegründet haben 1994, haben wir eigentlich klassischen Deutschpunk gespielt. Bei mir im Kinderzimmer noch, wir waren da noch sehr jung, so 13, 14. Und wir haben geprobt bei mir zu Hause und nebenan war ein Schrottplatz. Nicht nur ein Schrottplatz, sondern auch noch eine Bahnlinie, die quasi die Stadt in zwei Hälften geteilt hat. Da gab es dann immer die City und die Südstadt sozusagen. Und irgendwie ist unser damaliger Bassist auf die Idee gekommen, hey, Schrottgrenze wäre doch ein passender Name. Und da wir es möglichst krawallig haben wollten damals, so vom Phonetischen her, haben wir das dann stehen lassen. Ja? Und das ist bis heute stehen geblieben. Ob es immer noch so der passendste Name für uns ist oder so, kann ich nicht sagen, aber der hat sich eben durchgesetzt.
Was sind jetzt eure aktuellen Pläne?
Ja, wir sind auf Tour ab April in verschiedenen deutschen Städten. Kann man bei uns natürlich auf den Social Medias alles nachlesen. Im Herbst gibt es auch noch mal eine zweite Tourrutsche. Und im Sommer spielen wir hoffentlich Festivals. Also checkt gerne unsere Daten. Wir haben einiges vorbereitet und hoffen, dass es tolle Abende werden. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt.
Dann wünsche ich euch erstmal viel Erfolg für die neue Platte, für die Tour. Und vielen Dank für das Gespräch, Saskia.
Sehr gern.
Das war für heute der SRG Jam. Wir haben in das aktuelle, ganz neue Album Das Universum ist nicht binär reingehört von der Band Schrottgrenze. Im Interview war dabei zu hören die Sängerin Saskia Lavoe. Zum Abschluss der Sendung heute hören wir noch einen Titel vom Album. Ich verabschiede mich schon mal am Mikrofon und sendeverantwortlich war heute Andreas Goos. Das letzte Stück ist auch gleichzeitig das letzte Stück vom Schrottgrenze-Album und interessanterweise ist es nicht ein Albumfinale, das so ein bisschen langsamer wird, vielleicht ein bisschen mehr Pathos rausholt, etwas mehr Ruhe einkehren lässt oder ähnliches, sondern es ist tatsächlich, würde ich sagen, der rotzigste, rauste, direkteste Song auf dem Album. Und er heißt Lieber Regen. Und das Stück und sein Sound sind nicht weniger direkt als auch der Text in dem Stück. Und ich finde das am Schluss der Platte eigentlich ganz gut aufgehoben, weil es musikalisch nicht so gut zwischen die anderen Stücke passt, aber in seiner, ja, wie soll man sagen, kämpferischen Art nochmal sagt, so, jetzt ist das Ende der Platte, jetzt geht es aber trotzdem weiter und zwar richtig. Und das ist ein, finde ich, ein guter Abschluss, aber auch ein guter Ausblick für diese Platte. Schrottgrenze, lieber Regen.